ARD.
Es ist alles so dumm. Ich bin auf einer kleinen Geburtstagsparty. Es ist ganz gemütlich, es ist richtig schön. Und jetzt hat aber in der Küche gerade einer angefangen, so krude Verschwörungsandeutungen zu machen. Ja, so, oh ja, man weiß ja, dass die alle gelenkt werden und so ein Scheiß irgendwie. Ich halte das nicht aus, ja, dieses Bullshit-Geraune. Und ich habe aber auch keinen Bock, mich da jetzt hinzustellen und gegenzureden, ja, und mich dann mit dem zu streiten. Und wisst ihr, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe mich jetzt auf dem Klo eingeschlossen.
Tag, Leute, ich bin Dani und ich hasse Streit. Ich habe da richtig Schiss vor. Anscheinend so sehr, dass ich sogar davor flüchte.
Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
Aber ich kann ja nicht den Rest meines Lebens auf irgendwelchen Klos verbringen, wenn es mal brenzlig wird. Und das heißt ja auch immer, wir müssen unsere Meinung sagen, wir müssen widersprechen, wir müssen streiten. Das ist doch Demokratie. Und genau deshalb will ich in 4 Folgen vom Harmoniesuchti zum Streitfan werden und lernen, wie man das richtig gut macht. Denn Streit kann mich schlauer machen, zufriedener, glücklicher, mein ganzes Leben verbessern. Das verspricht jedenfalls die Forschung. Ich habe da aber noch so meine Zweifel, offensichtlich.
Ich hoffe einfach, dass das nur ein kurzer Anfall war und dass der Typ jetzt aufgehört hat, so einen Mist zu labern. Weiter geht's.
Das hier ist Folge 2 unserer Reihe zum Thema Besser streiten. Ihr findet uns in der ARD Audiothek, da gibt's auch die erste Folge. In der geht's darum, warum es gerade gefühlt überall eskaliert. Und welche Do's und Don'ts wir beachten sollten, damit genau das wenigstens in unserem Privatleben nicht passiert. Darum geht's in dieser Folge hier. Naja, und das größte Don't ist eigentlich schon das, was ich so gerne mache, nämlich vor Streit einfach weglaufen.
Das ist, ne, vor allem, wenn der Streit einfach nur unter den Teppich gekehrt wird und der Teppich immer höher wird und zur Stolperfalle, wo man dann in einem unachtsamen Moment drüber stolpert, natürlich eine Gefahr. Weil oftmals sind die da unterliegenden Konfliktthemen ja nicht aus der Welt geschafft, nur weil man sie nicht anspricht.
Das ist Anne Mielek, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Witten-Herdecke.
Das ist also, ne, als generelle Strategie nicht so unbedingt zu empfehlen.
Denn wenn ich immer darauf verzichte, meine Interessen zu vertreten, dann macht mich das irgendwann unglücklich. Ist ja logisch. Und das kann sogar so weit führen, dass ich mich einfach immer weiter zurückziehe und irgendwann komplett raus bin. Einfach nur, weil ich den Mund nicht rechtzeitig aufgemacht habe.
Sei es jetzt Freundschaften aufkündigen oder eben auch Paarbeziehungen verlassen, ohne dem anderen je auch die Möglichkeit gegeben zu haben, an bestimmten Themen zu arbeiten, weil der oder die Gegenüber vielleicht nie wusste, dass das oder jenes einen gestört hat, kann halt auch die Folge sein.
Boah, also das, was Anne Mielek da sagt, das macht mich richtig betroffen. Ich habe jetzt so drüber nachgedacht, über mein Verhalten, und mir ist aufgefallen, ich erwarte, dass, keine Ahnung, mein Partner, meine Freunde, meine Familie, dass die mich lesen können, ja, und automatisch mitkriegen, wenn mir was nicht passt. Dann mache ich den Mund auch nicht auf, weil ich nicht anstrengend sein will und werde nach und nach immer patziger und denke irgendwann, es hat ja eh alles keinen Zweck, mich jetzt deswegen zu streiten. Also auch so ein bisschen Drama Queen irgendwie. Wobei ich glaube, es kommt da auch auf den Kontext an und aufs Thema. Es gibt nämlich verschiedene Konfliktarten. Zum Beispiel Ressourcenkonflikte. Wenn es also im Büro Zoff gibt, wer wie viel Arbeit übernimmt, in der Partnerschaft, wer was im Haushalt macht oder wenn in der Familie ums Erbe gezankt wird. Da geht es also viel um Gerechtigkeitsgefühle und auch um Anerkennung.
Dann gibt es Beziehungskonflikte. Fast alle Arten von Konflikten haben eine Beziehungskomponente, aber die ist mal mehr oder mal weniger stark ausgeprägt.
Das ist Christian Reinecke aus Berlin. Er arbeitet als Mediator, also Streitschlichter.
Wenn ich auf die Beziehungsebene schaue bei Konflikten, da geht es viel um, was sind meine Erwartungen an dich? Was will ich, dass du tust? Was ist meine Haltung zu dir? Was ist eigentlich deine Haltung zu mir?
Das wird in den nächsten Folgen noch ganz wichtig. Wenn ich mir meine Streiterfahrungen so angucke, dann ging es oft eigentlich um was anderes als das Streitthema selbst. Zum Beispiel um die Beziehung zu meinem Gegenüber, ja, wenn ich damit irgendwas unzufrieden war, aber natürlich das Maul wieder nicht aufbekommen habe. Ja, und bumm, zack, peng, hat sich ein ganz kleiner Interessenkonflikt, das ist übrigens die dritte Konfliktart, so Sachen wie, du willst Indisch zum Abendessen bestellen, ich habe aber Bock auf Pizza, also so ein Interessenkonflikt hat sich da dann ruckzuck hochgeschraubt zur großen Eskalation. Sowieso, wir neigen dazu, die verschiedenen Konfliktarten zu vermischen. Aber es kann halt total helfen, wenn man erkennt, okay, worum geht's hier denn gerade wirklich?
Und es gibt zum Beispiel auch sowas als Spezialfall, den Wertekonflikt. Das hat oft mit Religion zu tun, aber nicht immer. Es können auch sehr tief verwurzelte Glaubenssätze sein, die wir über die familiäre Sozialisation erlernt haben, die einfach sehr tief in uns drin sind. Und da redet man nicht darüber, wie kannst du dein Verhalten anpassen, sondern da redet man mehr darüber, wie kann ich akzeptieren, dass du das glaubst? Oder wie kann ich akzeptieren, dass das für dich so ein unverrückbarer Pfeiler ist? Da redet man mehr über Akzeptanz und geschehen lassen und sein lassen.
Ich erinnere mich an eine Diskussion, die ich mal mit meiner Mama hatte und die man fast 1:1 umlegen kann auf die ganze Gesellschaft. Das war während Corona und es ging ums Impfen. Sie hatte Bedenken, weil die Impfstoffe damals ja so wahnsinnig schnell entwickelt worden sind. Und sie war so, was ist, wenn es da Nebenwirkungen oder Spätfolgen gibt, die einfach noch gar nicht bekannt sind? Und dann haben wir uns richtig in die Haare bekommen, weil ich befürchtet habe, dass meine Mama jetzt sofort in so eine Impfgegner-Verschwörungsbubble abdriftet. Und war so, nein, das darf nicht sein. Und ich bin immer lauter geworden. Und sie hat dann dagegen gehalten. Oh. Heute denke ich, da ging es gar nicht nur ums Impfen. Sie hat sich auch impfen lassen, also es stand gar nicht zur Debatte. Ich glaube, es ging auch darum, dass sie sich nicht von ihrer besserwisserischen Tochter was überstülpen lassen wollte. Und dass ich ihre Bedenken nicht ernst genommen habe und geglaubt habe, ihre Gefühle mit Argumenten auflösen zu können. Also Wertekonflikt und Beziehungskonflikt auf einmal. Und ich hätte, glaube ich, komplett anders reagieren müssen, oder?
Nicht gut. Ach, das nervt mich gerade so, ey.
Im Sommer hat mein Bruder geheiratet. Ich war eine Woche bei meiner Family zu Besuch, habe dann von da gearbeitet. Und hier kam ich gerade aus einem Online-Meeting mit meinem Podcast-Team.
Wochenlang wird nur rumtheoretisiert. So, das müssen wir und das könnte man so und so und so machen. Und jetzt muss ich bis Montag ein komplettes Exposé zuliefern am Wochenende, wo mein Bruder heiratet.
Wie bitte?
Das muss jetzt plötzlich so schnell sein, nachdem wir uns in meinen Augen wochenlang aufgehalten haben mit 1000 Abers und 1000 Bedenken. Jetzt kann ich den halben Tag am Laptop sitzen. Ugh.
Anstatt in der Schalte zu meinen Kollegen zu sagen, hey, das ist blöd, finden wir eine andere Lösung. Typisch Dani, eine Fresse ziehen und hinterher dann der große Wutausbruch. Richtig toll.
Also das Ausweichen und das konfliktvermeidende Verhalten funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn es unwichtig ist, auf lange Sicht. Wenn es gar nicht so relevant ist, wenn es mein Leben nicht so beeinflusst. Aber wenn ich merke, dass es kommt immer wieder oder es wird sogar stärker, die Belastung, die ich habe, dann habe ich ja immer einen Teil von mir, der immer damit umgehen muss, dass da so eine Belastung ist. Und dann packe ich mir für den Rest meines Lebens so ein Päckchen auf den Rücken oder für den Rest meiner Arbeitszeit und laufe immer mit diesem Päckchen rum. Ich persönlich würde immer sagen, die Leute müssen ihre Päckchen loswerden, weil sonst laufen sie immer so krumm.
Mir fehlt halt diese Sicht, dass Streit etwas Positives sein kann. Ohne Streit werde ich mir selbst nicht gerecht. Ja? In der Konferenz mit meinen Kollegen hätte ich was sagen müssen. Denn ohne Streit gibt es keine Veränderung. Aber bei manchen Sachen denke ich auch einfach, ja klar, Veränderung. Ey, Veränderung my ass. Das ändert sich doch nie. Klassiker, das große Familienfest. Hochzeit, Beerdigung, Weihnachten, der Oma wird 80, was auch immer. Alle sitzen schön zusammen. Und dann kommt wieder dieser eine Onkel mit seinen rassistischen Witzen. Oder die Schwiegermutter nervt, weil sie unbedingt Enkelkinder will. Oder Papa will wieder diskutieren, warum man kein Fleisch mehr isst. Und so krachen diese Menschen dann schön in unsere kleine Bubble rein. Sagen wir mal, bei mir ist es dieser Onkel. Nennen wir ihn mal Onkel Hannes. Der ständig Verschwörungsstories erzählt. Der gegen Ausländer ist, gegen Feminismus, der den Klimawandel für eine Lüge hält und die Regierung für Marionetten von, weiß gar nicht, von Bill Gates oder so. Ja? Also wirklich die volle Breitseite. Uah.
Da sind wir in der schwierigsten Art von Konflikten, Wertekonflikte. Klimawandel, Krieg und Frieden, Rassismus, Diskriminierung, Frauenfeindlichkeit, ja. Also es sind so die harten Brocken sozusagen. Und Man kann die Werte von Menschen nicht einfach so ändern oder die können ihre Werte nicht einfach so ändern, weil das so was Essentielles ist. Und wenn da jemand sitzt mit einer tief rassistischen Weltanschauung, vielleicht aus Unwissen, vielleicht aber auch aus Überzeugung, ich weiß es nicht, dann muss man sich die Frage stellen, halte ich das aus? Ist es mir das wert, das zu machen?
Ey, ein paar Mal habe ich es versucht, nicht wegzulaufen vor dem unangenehmen Onkel, so, oh, ich muss mal aufs Klo oder, ja, warte mal kurz, ich helfe nur mal eben Mama mit dem Kuchen, sondern rein in den Streit. Das war dann immer, wenn ich es echt nicht mehr ausgehalten habe und dementsprechend war ich dann auch laut und angepisst, so, Alter, red doch nicht so ein Unsinn, what the fuck?
Das wäre schon ein Streit, aber kein guter Streit.
Ja, sondern ein schlechter, ein destruktiver Streit. Also Vorwürfe machen, beleidigen, gar nicht richtig zuhören, null aufeinander eingehen.
Aber schlechter Streit ist auch, würde ich sagen, einer, der vielleicht sachlich daherkommt.
David Lanius ist das, Streitforscher und Philosoph am Karlsruher Institut für Technologie.
Bei dem aber nicht wirklich Argumente ausgetauscht werden, in denen einfach nur bestimmte Standpunkte behauptet werden. Dann sagt der eine ja, der andere sagt nein, ja, nein.
Ja, genau das passiert dann. Und das finden wir doch auch in anderen Diskussionen, in Online-Kommentaren, in Talkshows, in Bundestagsdebatten. Habt ihr irgendwo schon mal jemanden sagen hören, ah ja, stimmt, was sie sagen, ja? Das habe ich falsch eingeschätzt, da werde ich meine Meinung ändern. Also, ich habe sowas noch nie gehört. Ziel ist immer nur, ich will dir meine Meinung überstülpen. Ich will, dass mein Onkel rafft, dass er Scheiße erzählt.
Und wenn wir guten Streit haben wollen, dann sollten wir uns eben bestimmte Ziele setzen, wie zum Beispiel, dass ich etwas über die andere Person lernen möchte oder über die Sache, über die wir reden, lernen möchte. Oder manchmal reicht es auch einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt in diesem Gespräch einfach nur meine Position besser begründen können. Und dazu kann ich mit jemandem reden, der eine ganz, ganz radikal andere Einstellung hat. Und im Kontrast zu dieser anderen Position kann ich dann überlegen, okay, warum glaube ich eigentlich das andere? Das sind so Fragen, die stellt man sich normalerweise nicht so häufig, über die man trotzdem sehr viel lernen kann, weil wir uns dann plötzlich überlegen müssen, okay, woher weiß ich denn all diese Dinge, die ich für so selbstverständlich halte? Und kann ich das überhaupt begründen? Und dadurch kann man dann ein sehr, sehr konstruktives Gespräch führen, weil man diese Ziele einhalten kann im Vergleich zu, okay, ich will jetzt die andere Person auf jeden Fall überzeugen.
Ja, es klingt total nett, aber mal ehrlich, will ich da wirklich was von meinem Onkel lernen und meine Ansichten hinterfragen? Nein, also sowas von nein. Ich will doch, dass der endlich mal rafft, dass eben nicht alle Ausländer böse sind und alle Geimpften demnächst sterben.
Na, das kann ich auch manchmal erreichen, ist nicht so einfach, aber das geht natürlich auch manchmal, ist aber gerade wenn das explizite Ziel ist, relativ schwierig, weil die andere Person das natürlich auch merkt, die dann irgendwie überzeugt werden muss von was sie ja eben gerade für falsch hält. Insofern ist sehr viel zielführender, selbst wenn man das Ziel hat, die andere Person überzeugen zu wollen, das nicht als eigentliches Ziel, diesem konkreten Streitgespräch zugrunde zu legen, sondern sich eben vorzunehmen, okay, ich will jetzt erstmal die andere Person verstehen. Und wenn ich die andere Person verstehe, besser verstehe, dann kann ich plötzlich auf eine andere Weise mit ihr reden und dann mit der Zeit kommt dann vielleicht auch eine gewisse Art von Überzeugung hin zu anderen Positionen, die man aus der eigenen Sicht, aber eben vielleicht tatsächlich auch objektiv besser begründet sind.
Ja, das wiederum leuchtet mir ein. Wenn ich mein Gegenüber nicht so hart angehe, dann knallen wir auch nicht so aufeinander. Und das sind eigentlich auch Sachen, die ich ganz gern mache. Verstehen wollen und Selbstreflexion. Holzhammer ist halt keine gute Idee.
Ich kann die andere Person nicht verändern. Ich kann die andere Person, wenn ich keine Macht über sie habe, nicht dazu überreden oder bringen, sich anders zu verhalten. Und selbst wenn ich das mit Macht mache, ist die Frage, wie nachhaltig das ist.
Das versuche ich wirklich mir bewusst zu machen, was Christian Reinicke, der Mediator, da sagt. Es klingt so einfach, ne? Aber lass das wirklich mal sacken. Ich kann die andere Person nicht ändern. Ich habe diese Macht nicht. Da denke ich mir dann, okay, dann kann ich mir den Streit auch sparen und meinen Onkel weiter Blödsinn labern lassen. Das ist ja genau das, was ich sage. So, es bringt ja eh nichts.
Das, was man tun kann, ist von sich sagen, wie man die Situation wahrnimmt, wie es einem damit geht, was einem wichtig ist und was die Bitte an mein Gegenüber ist.
Dann sind wir beim Modell der gewaltfreien Kommunikation.
Also in dem Beispiel, die letzten drei Weihnachten sind wir immer wieder aneinander geraten bei dem Thema Migration und Flüchtlingspolitik. Ich war da ganz oft ziemlich wütend und das hat mich auch danach noch beschäftigt und ich war ziemlich frustriert darüber, dass wir nicht zu irgendeiner Lösung gekommen sind, sondern uns nur Also wir haben uns die ganze Zeit angeschrien und ich war sehr unzufrieden damit, wie das verlaufen ist. Irgendwie wünsche ich mir ein Weihnachten, das total harmonisch und ruhig ist und bei dem alle irgendwie einfach als Familie da sein können, unabhängig von der Situation draußen. Und deshalb würde ich euch bitten, dass wir Politik einfach außen vor lassen. Wäre das denkbar?
Das ist der Trick. Ich bewerte mein Gegenüber nicht. Ich sage ihm nicht, was es tun soll, sondern ich sage, wie es mir geht und was mir helfen würde. Christian Reinecke sagt, diese gewaltfreie Kommunikation, das ist gar keine Strategie im klassischen Sinne, sondern das ist eine Einstellung. Und mit der erhöhe ich meine Chance, dass mein Gegenüber nicht komplett dicht macht, sondern mich immerhin hört und vielleicht auch nachdenkt. Gleichzeitig habe ich aber diese Befürchtung, dass mein Onkel zum Beispiel das gar nicht ernst nimmt, wenn ich ihm so komme, so, ah, ich fühle mich so und so, das macht mich traurig, ich bin frustriert. Also was ist denn, wenn ich damit einfach vor eine Wand laufe?
Dann wäre die Frage, was wäre denn der Minimalkonsens, auf den wir uns einigen können? Ja? Sowas wie, ich wäre bereit dazu, keine Kritik an deinem Lebenswandel und deinen rassistischen Einstellungen zu äußern, wenn du dafür es schaffst, das N-Wort nicht zu sagen. Können wir uns darauf einigen?
Ah, das finde ich eine schöne Idee, so einen Grundstock an Regeln vereinbaren. Aber?
Das ist natürlich eine totale Schnellschusslösung und vielleicht klappt die überhaupt nicht. Und mein Gegenüber muss das irgendwie auch ernst nehmen. Wenn ich ein Gegenüber habe, das sagt, ist mir doch egal, was du denkst und was du sagst und so weiter, ich sag einfach, was mir in den Kopf kommt, dann muss man sich die Frage stellen, will ich mich der Situation aussetzen?
Es ist halt auch mies, wenn solche Konflikte im familiären Kontext auftauchen, denn Familie soll ja im Idealfall ein Safe Space sein. Eine dänische Studie aus dem Jahr 2015 zeigt, wenn Eltern und Kinder politisch unterschiedlich denken, dann scheuen beide Seiten Diskussionen darüber. Und dann ist es ja kein Wunder, dass wir politisches Streiten, was ja total wichtig ist für unsere Demokratie, dass wir das nie so richtig lernen. Ja, wir wollen alle offen, tolerant, menschenfreundlich, neugierig und zugewandt sein. Aber sobald jemand anders denkt, mache ich, komplett dicht. Auf so einer Familienfeier zum Beispiel stehen wir dann früher oder später zusammen und regen uns drüber auf, was Onkel Hannes eigentlich wieder für einen Bullshit aus dem Füllhorn kübelt und ob wir den unbedingt beim nächsten Mal wieder einladen müssen.
Wir sind manchmal ein bisschen vorauseilend und mit wir meine ich wirklich wir alle, dass wir Dinge canceln. Und canceln ist ja kein linkes oder rechtes Phänomen, sondern das tun ja irgendwie alle.
Ja, heben wir das doch nochmal auf die gesellschaftliche Ebene, zusammen mit dem Journalisten Hajo Schumacher. Was er da beschreibt, das konnten wir ja zuletzt öfter sehen, dass zumindest Teile der Bevölkerung sagen, diese Meinung, diese Person, diese Gruppe wollen wir in der Öffentlichkeit nicht mehr hören. Die soll keine Bühne mehr kriegen. Aktuelles Beispiel, Künstler, Veranstaltungen oder Einrichtungen werden boykottiert, weil sie sich zum Krieg in Gaza äußern.
Ich stehe ja auf dem Standpunkt, dass eine einigermaßen erwachsene, wehrhafte, liberale Demokratie einiges aushalten kann. Und wenn 3 Dutzend Vollspacken irgendwo rumbrüllen, Deutschland muss Kalifat werden, dann kann ich das auch wegatmen. Das wird unsere Demokratie nicht in ihren Urfesten erschüttern, weil man darf in diesem Land ganz schön viel Unsinn erzählen, ohne dass man eingesperrt wird. Und diese Meinungsfreiheit ist halt so ein ganz widersprüchliches Ding, weil ich muss halt Sachen ertragen, die ich selber nicht finde.
Nur 40% der Deutschen haben das Gefühl, ihre Meinung frei äußern zu können. Nicht mal die Hälfte. Das sagt eine aktuelle Allensbach-Studie. 1990, da waren es noch rund 80%. Ja? Also die Zahl der Menschen, die das Gefühl haben, ihre Meinung frei sagen zu können, hat sich fast halbiert. Mehr dazu haben wir euch in einen Online-Artikel gepackt. Den verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Naja, und hinter all dem steckt halt eine Angst, die evolutionspsychologisch ganz tief in uns drin sitzt. Die Angst, von unserer Gruppe verstoßen zu werden, wenn wir mit unserer Meinung anecken.
Und wenn wir uns diese ganzen Känzeleien angucken, wer überall irgendwo was nicht sagen darf, weil man Bürger unbedingt davor in Schutz nehmen muss, dann verstehe ich, dass bestimmte Menschen finden, dass der Meinungskorridor in Deutschland etwas eng geworden ist. Und insofern glaube ich, dass wir uns nichts Gutes tun, indem wir, und mit wir meine ich wirklich wir alle, und wir können uns ja selber mal jeder für sich daraufhin überprüfen, wie häufig würden wir eigentlich jetzt Sachen verbieten wollen oder ertragen sie. Und da bin ich schon eher radikal-liberal und sage, ey, lieber den Quatsch ertragen als alles Mögliche verbieten, weil dann sind wir wieder bei der Grenzziehung. Wenn man das nicht mehr sagen darf, wenn der nicht oder die nicht auftreten darf, dann die aber erst recht nicht.
Ja, ach Mann, ey, ich verstehe es ja, ne? Canceln, egal ob jetzt im privaten Kontext oder auf der öffentlichen Ebene, ist natürlich total bequem. Wer cancelt, muss nicht mehr streiten. Und wenn wir aber nicht mehr streiten, dann gibt es keine Veränderung. Keine Entwicklung. Ganz ehrlich, nach 2 Folgen meiner Streit-Challenge bin ich noch nicht so richtig überzeugt, wenn ich das so abwäge für mich, ja? Streiten versus einfach ignorieren, ausladen, ausgrenzen. Ganz ehrlich, Leute, ich würde immer noch den bequemeren Weg wählen und lieber nicht streiten. Und wenn es in der Politik zum Beispiel heißt, ah, wir ziehen eine Brandmauer hoch gegen Rechtsextreme, mit denen reden wir nicht, dann gehe ich da total mit, ja? Streit um jeden Preis muss doch echt nicht sein, sag ich jetzt. Canceln, Brandmauern, total super. Aber wahrscheinlich sehe ich das ja nur so, solange ich auf einer bestimmten Seite dieser Brandmauer stehe, ja? Auf der Seite, die sich, keine Ahnung, richtig anfühlt oder auf der die Leute um mich rum auch stehen oder die Mehrheit? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, ey, das ist so verzwickt. Jedenfalls, wir versuchen in Folge 3 dieses Dilemma aufzulösen. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Wissenschaftsabenteuer, dann hört doch mal rein beim Podcast Radio Wissen vom BR. Da ist wirklich für jeden was dabei, egal ob ihr Geschichtsnerds seid oder Weltraumfans oder Kulturfreaks. Es geht um Fragen wie, womit könnten wir auf dem Mars Siedlungen bauen? Welche Spinnen sind bissig? Wie gefährlich kann das für mich werden? Oder auch, kann man lernen, kreativ zu sein? All das und noch viel mehr gibt's bei Radio Wissen. Ganz easy und kostenlos, zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Und da hören auch wir uns bald wieder. Vielen Dank ans Team von Meine Challenge, Max Fallert, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und auch die freuen sich über eure E-Mails mit Lob, Kritik oder Fragen an challenge@mdr.de. Bis bald, Leute. Tschüss.
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.